spezifische Zeit gewesen sind und dass man mit Parallelen zur Gegenwart da vorsichtig sein muss. Aber natürlich lässt sich etwas dazu sagen. Ich weiß nicht, wie tief ihr gestern die Rahmenbedingungen ausgelotet habt, die ihr gegeben waren, also mit der Kriegsniederlage und dem Neubeginn nach 1945. Ich muss, um das rund zu machen, nur erstmal knapp an einige Aspekte erinnern. Bekanntlich war die Befreiung aus eigener Kraft vom Faschismus, getragen von einer antifaschistischen Front, ausgeblieben. Das war nicht gelungen. Und im letzten Kriegsjahr war eigentlich klar, dass es eine bedingungslose Kapitulation geben wird, dass Deutschland besiegt und besetzt sein wird, ein Land ohne Souveränität in Zonen aufgeteilt, mit hohen Wiedergutmachungsverpflichtungen, also eine eigentlich beispiellose Situation, auch nicht vergleichbar mit der nach dem Ersten Weltkrieg. Aber es war im gewissen Sinne auch eine offene Situation. Der Kalte Krieg war nicht alternativlos. Es gab auch Trends, die darauf hindeuteten, dass es möglich sein könnte, die Kooperation der Antiterror-Koalition in der Nachkriegszeit fortzusetzen. Der alliierte Kontrollrat hat die ersten Jahre durchaus funktioniert. Er hat Dutzende Gesetze, Verordnungen und Direktiven erlassen. Er war in der Lage, den Außenministerkonferenzen Berichte über seine Tätigkeit vorzulegen, die abgestimmt gewesen sind. Und die deutsche Frage war am Anfang nicht der Hauptdissenspunkt zwischen den Alliierten. Da spielten zum Beispiel die polnische Frage, was die legitime Regierung sein würde, die Exilregierung in Großbritannien oder das von Lublin aus arbeitende Nationale Befreiungskomitee, was eine Linksregierung hervorgebracht hatte. Da waren die Auseinandersetzungen in Griechenland, die Bürgerkriegscharakter getragen haben, wo die Briten interveniert sind. Auch der Iran in letzter Zeit ist wieder mal daran erinnert worden, wie die Amerikaner auf die Absetzung des Ministerpräsidenten Mossadegh gedrängt haben, ja, weil der eine Vergesellschaftung der Ölindustrie angestrebt hat. Also das waren anfangs gravierendere Konfliktlinien. Aber in dieser Situation waren bis, wie gesagt, in den Anfang des letzten Kriegsjahres hinein verfochtene strategische Konzepte auch obsolet geworden. Die letzte, sag mal, zentrale Positionierung der Inlandsleitung der Kommunisten, getragen von Funktionären wie Bestlein, Jakob, Neubauer, Sefko, Schumann, Schwandes, hatte eigentlich eine Linie verfolgt, die starke Anklänge an das Ende des Ersten Weltkrieges und die Erfahrung der Novemberrevolution enthielt, ja, also eine doch an rätedemokratische Tradition erinnernde Machtwechsel, zwar auch beginnend mit antifaschistisch-demokratischen Lösungen, aber doch ziemlich rasch hinüberwachsend in eine sozialistische Umwälzung. Obsolet geworden war die Losung des Nationalkomitees Freies Deutschland. Es wurde immer klarer, dass die Kommunisten aus dem Exil zwar in ein befreites, aber nicht in ein freies Land zurückkehren würden. Befreit wird man immer von etwas, ja, in diesem Falle von der faschistischen Diktatur und ihrem verbrecherischen Krieg. Aber die Freiheit und die Bewegungsmöglichkeiten in einem besiegten, besetzten Land waren ja sehr begrenzt. Das hat zum Beispiel August Thalheimer in Kuba dazu bewegt, festzustellen, dass eine unabhängige Arbeiterbewegung unter diesen Bedingungen gar nicht nötig, möglich sei. Das ließ sich natürlich in Kuba gut formulieren, aber die Genossen in Deutschland müssten natürlich entscheiden, also was sie unter diesen gegebenen Bedingungen, Voraussetzungen für Möglichkeit haben und welche Einflussmöglichkeiten sie realisieren können. Die kommunistische Führung in Moskau hat also ihre Losung Freies Deutschland zurückgezogen, ist aber auch nicht auf Volksfront- und Einheitsfrontlosungen zurückgekehrt, sondern hat propagiert einen Block der kämpferischen Demokratie mit der zentralen Losung keine Wiederholung der Fehler von 1918, aber doch mit einer gravierenden Abkehr von ihrer strategischen Linie der Weimarer Republik. Nicht die Losung Sowjetdeutschland, kein Sowjetsystem, antifaschistisch-parlamentarische Republik mit allen Rechten und Freiheiten für das Volk. Damit wurde doch in beträchtlichem Maße Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit Sozialdemokraten und bürgerlichen Demokraten geebnet. Und es gibt Stimmen aus anderen politischen Lagern, dass so eine rechte Alternative zu dem Forderungskatalog des Aufrufs vom 11. Juni schwer denkbar sei. Ich denke, bei der Betrachtung der Situation sollte man davon ausgehen, die Haupttrennlinie verlief zunächst zwischen Nazis und Antinazis. Und das bot Möglichkeiten der Zusammenarbeit doch unterschiedlicher Kräfte. Mir scheint am ehesten verwirklicht wurden die Einheitsfrontlosungen in den antifaschistischen Ausschüssen des Jahres 1945. Die hat es in allen Besatzungszonen gegeben, in Hunderten von Orten, und sie hat in manchen Gebieten auch regionale Entfaltungen erreicht, vor allen Dingen im Raum um Berlin, in Leipzig und Umgebung, im zeitweise besatzungsfreien Gebiet im Aue-Schwarzenberg, Bremen und Bremerhaven, in München, im Bodenseegebiet, Braunschweig und im Ruhrgebiet vor allen Dingen als Betriebsrätebewegung, worüber wir ja dann noch einiges hören werden. Das waren vor allen Dingen von proletarischen Kräften getragene Komitees, aber auch Organisationen oder Gremien, in denen zum Teil bürgerliche Kräfte mitgearbeitet haben. Konzentriert vor allen Dingen auf unmittelbare Aufgaben, kampflose Übergabe der Orte und Städte, Lösung des Ernährungsproblems, Aufnahme von Flüchtlingen, Säuberungen der Nazis aus allen entscheidenden Institutionen. Insofern hatten sie auch die Unterstützung demokratischer Kräfte in den westlichen Besatzungsmächten. Aber generell wurde ihre Tätigkeit doch in den Westzonen oft regelrecht verboten, in der sowjetischen Besatzungszone kanalisiert, indem versucht wurde, diese Gremien möglichst einzubauen in die neu geschaffenen demokratischen Verwaltungen. Es gibt verschiedene Historiker, die meinen, dass in diesen Ausschüssen auch eine neue Machtperspektive gelegen hätte. Ich halte das doch für eine Überschätzung, denn sie haben auch nicht die Dimension erreicht wie die Rätebewegung 1918-19, haben nie zu einer gesamtdeutschen Organisierung gefunden. Und wie gesagt, sie haben zwar teilweise recht weitgehende Vorstellungen der künftigen Neugestaltung entwickelt, aber das ist doch nicht nur in der Regel, sondern generell in regionaler Begrenzung geschehen. Eine Besonderheit dieser Zeit besteht darin, dass im Fokus eigentlich die Frage der Schaffung einer Einheitspartei der Arbeiterbewegung, die Schaffung von Einheitsorganisationen der Gewerkschaften und auch einheitliche Jugendorganisationen wie die FDJ, die Frauenbewegung und so weiter gestanden haben, und das hatte ja seine Entsprechung auf der internationalen Ebene, ja. Das ist ja die Zeit, wo es einen Weltgewerkschaftsbund, einen Weltbund der demokratischen Jugend, einen internationalen Studentenbund und eine internationale demokratische Frauenföderation gab, die doch für einige Zeit lagerübergreifend tätig geworden sind und an die sich viele Hoffnungen gebunden haben. Und das Ganze war natürlich auch verknüpft mit der Frage der Erhaltung oder Wiederherstellung deutscher Einheit. Aber wir sollten auch nicht unterschätzen, dass es frühzeitig erhebliche separatistische, ausgesprochen föderalistische Bestrebungen gegeben hat, oft unter der Losung weg von Preußen, wobei Preußen eigentlich nicht die Haupthochburgen der Nazi-Bewegung gestellt hat, am allerwenigsten Berlin. Ja. Also, das gehört zur Situation hinzu. Und dennoch meine ich, wenn ich so im Nachhinein auf diese Zeit zurückschaue, es hätte eigentlich unter verantwortungsbewussten deutschen Politikern möglich sein müssen, einen gewissen Minimalkonsens herzustellen. Ich habe das mal in 4 Punkten formuliert. Erstens, die deutsche Bevölkerung wird gemeinsam aus ihrer Not, aus den Gefährdungen durch Hungerseuchen, Obdachlosigkeit, Arbeitslosigkeit, allgemeine Verunsicherung und Demoralisierung herausgeführt. Zweitens, die Überreste des Faschismus und Militarismus werden gründlich beseitigt und die Fundamente einer neuen Demokratie gelegt. Drittens, es werden Garantien geschaffen, damit nie mehr von deutschem Boden ein Krieg ausgehen kann. Und viertens, deutsche Belange werden gegenüber den Alliierten gemeinsam vertreten. Insbesondere soll mit Blick auf einen künftigen Friedensvertrag für Einheit und gerechten Frieden eingetreten werden. Im Osten kam mit der Blockpolitik ein solcher Konsens in gewissem Grade zustande. Im Westen und zwischen den Zonen nicht. Bald dominierte die parteipolitische Formierung, die wieder in etwa entlang der Hauptströmungen der Weimarer Republik erfolgte, was auch von alliierter Seite mit kanalisiert worden ist. Kommunisten, Sozialdemokraten, Christdemokraten und Liberaldemokraten. Wobei anzumerken ist, dass Einheitsbestrebungen nicht nur im proletarischen Lager, sondern auch im bürgerlichen stattfanden. So wurde ja bekanntlich mit der CDU die Spaltung in die katholische und die evangelische Richtung doch in beträchtlichem Maße überwunden, obwohl zunächst auch die Zentrumspartei sich neu gebildet hatte. Ich habe auf den internationalen Trend hingewiesen, der sich in diesen weltumspannenden Organisationen geäußert hatte. Es gab generell einen starken Linksruck in ganz Europa und auch in anderen Teilen der Welt. Ich nenne immer gerne als ein Symptom den Sieg der Labour Party in Großbritannien. Churchill war ja nun wahrlich die Personifizierung des Widerstandes Großbritanniens gegen die faschistische Aggression. Und dennoch wurde er abgewählt, ja, in den ersten Nachkriegswahlen. Und Labour begann auch mit einer ganzen Reihe von Vergesellschaftungen des Bergbaus und bestimmter Industriezweige. Es gab in wichtigen Ländern Allparteienregierungen mit bedeutendem Einfluss der KP, nicht zuletzt in Frankreich und in Italien. Ein Mann wie Jakob Kaiser, zunächst CDU-Vorsitzender der Ost-CDU, später Minister für gesamtdeutsche Fragen in Bonn, sprach von dem allgemeinen sozialistischen Zug der Zeit. Und was heute in Artikel 15 des Grundgesetzes steht, war in allen Verfassungen der Länder, die 1946, 1947 entstanden sind, meist mit wesentlich deutlicheren Formulierungen enthalten gewesen. Wie gesagt, am ehesten hat das in der sowjetischen Besatzungszone funktioniert. Die erste gemeinsame Kundgebung aller vier Parteien stellte sich auf den Boden des Potsdamer Abkommens, was keine Selbstverständlichkeit war, wenn man auch mal an den Umgang mit dem Weimarer Vertrag in der Weimarer Republik denken. Es wurden gemeinsame Entnazifizierungsrichtlinien verabschiedet. Aber schon an der Bodenreform schieden sich die Geister, ja, und die CDU scherte aus und trug den gemeinsamen Aufruf zur Bodenreform nicht mit. Die erste Geschäftsordnung dieses Blocks ist insofern bemerkenswert, weil sie festgeschrieben hatte, dass nur einstimmige Beschlüsse in diesen Gremien gefasst werden können. Praktisch eine durch Akklamationen herbeigeführte Überstimmung der einen oder anderen Partei dort nicht möglich war. Das hat sich natürlich später mit der Umbau des Blocks durch Aufnahme der neu geschaffenen Parteien NDPD und Bauernpartei sowie von Massenorganisationen geändert und die eindeutige Führungsrolle der SED hat doch auch etwas den Abbau des demokratischen Charakters dieser Blockpolitik bewirkt, allerdings auch mitgetragen von wesentlichen Kräften aus den christdemokratischen und liberaldemokratischen Lager, die sich heute nicht mehr gern daran erinnern lassen. Was im Westen stattfand, war eigentlich die Rückkehr zur klassischen Koalitionspolitik. Anfangs auch unter Einbeziehung der Kommunisten in die Länderregierung und in die Senate in Hamburg und Bremen. Aber das ist dann alles dem Marshallplan und den Übergang zum Aufbau eines Weststaates geopfert worden. Darüber hast du ja am Beispiel Hamburgs und auch generalisierend gesprochen. Schließlich hat die Lagerbildung des Kalten Krieges alles überformt und naja, das kennen wir, das muss ich nicht im Einzelnen ja ausführen. Hat einen doppelten Effekt, wie ich denke. Einmal zu einer starken Polarisierung der politischen Kräfte in Deutschland, aber auch zu einer territorialen, nach Besatzungszonen ausgeprägten Bündelung von Kräften geführt, ja, und dazu, dass im Westen außer der KPD alle diesen Prozess der Weststaatgründung und der Westintegration mitgetragen haben und im Osten auch in den bürgerlichen Parteien die Kräfte dominant geworden sind, die sich auf die Seite eben der Entwicklung, die in zur DDR geführt hat und die in das Lager der Staaten des Warschauer Vertrages geführt hat, mitgetragen haben. Wenn man mal versucht, ein Fazit zu ziehen in Sachen Gemeinsamkeiten und Unterschieden, könnte man vielleicht mit starker Verallgemeinerung und der Gefahr der Vergröberung sagen, geblieben ist selbstverständlich die Notwendigkeit von Bündnissen. Es gibt keine Kraft, die alleine auf sich gestellt grundlegende Veränderungen in Deutschland herbeiführen könnte. Es hat sich damals wie heute gezeigt, dass solche Gemeinsamkeiten natürlich in elementaren Fragen leichter herzustellen sind als bei strategischen Zielen und zukunftsweisenden Problemen und bei den Grundfragen, dass es leichter ist im Wogegen als im Wofür, die Gemeinsamkeiten zu postulieren, dass es eher an der Basis funktioniert und schwieriger ist, je höher man in der Leitungspyramide hinaufsteigt. Und besonders schwierig ist zwischen Parteien auf Augenhöhe Zusammenarbeiten zu organisieren. Ich glaube, es hat sich auch damals schon gezeigt, dass auf Dauer eine Kraftentfaltung ohne eine Bündelung der Kräfte in mehr oder weniger organisierten Form und wohl auch ohne charismatische Persönlichkeiten nicht zu erreichen ist. Und ich denke, dass Volksfront und Einheitsfront, darüber lässt sich vielleicht morgen ein bisschen mehr sagen, schon damals an Mobilisierungskraft verloren hatten, heute erst recht, und dass man neue geeignete Formen des Zusammenwirkens finden muss. Die Unterschiede sehe ich vor allem nicht in diametral unterschiedlichen politischen Großwetterlage, in den Kräfteverhältnissen. Der Rechtsextremismus war mit dem Kollaps des Nazi-Staates an einem Tiefpunkt, zumindest was seine Wirkungsmöglichkeiten betroffen hat. Heute befindet er sich im Aufwind. Es gab damals massive äußere Einwirkungen der Besatzungsmächte, die anfangs unterschiedlich wirkten, sowohl in Richtung einer Demokratisierung als auch in Richtung der Einbindung der deutschen Potenziale in neue gebildete Lager. Heute hat sich die Situation insofern umgekehrt, als Deutschland selbst mit Großmachtansprüchen auftritt und sagen wir, seine neu gewonnene Souveränität meint, in allen Teilen der Welt demonstrieren zu müssen. Es gab 1945 einen raschen Übergang zur Parteiendominanz, während wir es heute eher mit einer Legitimationskrise der Parteien zu tun haben, mit Einflussverlusten, mit Suche nach neuen Bewegungsformen. Es gab enorme Unterschiede, was die Kommunikationsmöglichkeiten betrifft. Am Anfang hat selbst die Post nicht funktioniert. Ja. Heute werden zeitgleich Initiativen tätig, die sich abstimmen und organisieren. Und ich glaube auch, das Verschwinden typischer Milieus, in denen die einzelnen politischen Strömungen verankert waren, ist weit fortgeschritten, obwohl es schon zu beobachten war durch die Kriegszerstörungen, durch die Flüchtlingsbewegung. Aber heute sind solche festen Milieus, ja, die auch ganz stark verbunden sind mit politischen Parteien und Richtungen, glaube ich, nur noch in Ausnahmefällen oder kleinteilig existent, während sie noch in der Weimarer Zeit ja ganz prägende politisch-gesellschaftliche Erscheinungen gewesen sind. Damit will ich aufhören.
Was meinst du mit Milieus? Kannst du nochmal ein Beispiel? Bing-Milieu?
Naja, also wenn man sagt, also in bestimmten Teilen des Ruhrgebietes kann die SPD auch einen Besenstiel als Kandidat aufstellen, der geht durch, und wo es von Generation zu Generation Bindungen existieren, ja, die auch viel zu tun haben mit einer ziemlich homogenen industriellen Struktur, ja, wo schon die dritte Generation im gleichen Beruf tätig ist und auch Bindungen und was ich ja nicht nur im politischen Raum, sondern auch in der gesellschaftlichen Sphäre, in der Kneipenkultur und so weiter niederschlägt. Das war natürlich früher ganz anders der Fall. Und das hängt natürlich mit den Industrialisierungsprozessen und mit der ganzen Umbildung, mit Bevölkerungsverschiebung und so weiter, mit Aufstiegen und Abstiegen bestimmter sozialer Gruppen und so weiter zusammen. Also das macht das Agieren politischer Kräfte auch schwieriger. Ja. Und ich meine, wenn die AfD in Hochburgen ja, von anderen Parteien eindringt, ist das ja ein sehr, sehr alarmierendes Zeichen. Ja. Ende. Ja.